Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute habe ich wieder einen Geburtsbericht für euch aufgenommen. Es ist ein wunderschöner Geburtsbericht von Julia aus Kanada. Sie ist in ihrer Schwangerschaft nach Kanada ausgewandert mit ihrem Partner, der aus Kanada kommt, und hat dort auch ihr Baby geboren. Und es gab zum Anfang eine sehr nachvollziehbare Frage, wie ich finde, ob vielleicht eine Alleingeburt für sie das Beste sein könnte, weil sie aus guten Gründen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, sehr große Angst vor Krankenhäusern hatte. Und wir sprechen ein bisschen darüber, ob das eine Option sein kann. Und wenn ihr mich schon länger kennt, dann wisst ihr, dass ich nicht finde, dass es eine Option sein sollte, also dass es einfach zu gefährlich ist. Aber dieses Thema wird hier auf jeden Fall von uns besprochen und ich hoffe, dass du auch ganz viel daraus für dich mitnehmen kannst. Denn Frauen, die darüber nachdenken, ob vielleicht eine Alleingeburt für sie in Frage kommt, die haben etwas, was ich ganz toll finde, obwohl ich nicht eine Alleingeburt empfehlen würde. Also, obwohl ich da ganz, ganz klar bin, gibt es einen Punkt, den man sich trotzdem aber abgucken kann. Und darauf kommen wir gleich auch in diesem Podcast zu sprechen. Wenn du dich positiv auf deine eigene Geburt vorbereiten möchtest, dann ist es total sinnvoll, positive Geburtsberichte sich anzuschauen, anzuhören, durchzulesen. Du findest auf meiner Website diefriedlichegeburt.de über 1000 wunderbare Geburtsberichte und zwar mit allen möglichen Situationen, also auch zum Beispiel Bauchgeburten, Beckenendlagen, Zwillingsgeburten. Da ist wirklich alles dabei und es gibt sogar einen Filter, wo du genau danach filtern kannst, was dich jetzt gerade interessiert, wo du vielleicht auch ein bisschen ängstlich bist oder so. Also mach das wirklich sehr, sehr gerne. Und das Tolle ist, wenn du solche Geburtsberichte dir mehr und mehr anhörst, durchliest, anschaust, dann lernt dein Unbewusstes immer mehr, dass Geburten auch was Schönes, auch was Tolles sein können, wenn sie auch unfassbar anstrengend bleiben und existenziell sind und auch diese Geburt ist so eine Geburt, können sie eben auch gleichzeitig wunderschön sein. Und genau so eine Geburt wünsche ich dir natürlich auch, eine Erfahrung, an die du immer gerne dein Leben lang zurückdenkst. Und wenn dir meine Arbeit gefällt, auch diese Geburtsberichte gefallen, dann unterstützt du mich total, indem du zum Beispiel eine Rezension schreibst, indem du zum Beispiel kommentierst, bewertest, mit uns irgendwie in Kontakt gehst, zum Beispiel über Instagram, diefriedlichegeburt.de oder über YouTube oder wo auch immer du mich eben findest. Und wenn du noch tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du das sehr gerne machen, indem du einmal meine App runterlädst, die ist kostenlos, heißt auch Die friedliche Geburt und da findest du den kostenlosen Schnupperzugang und da kannst du tatsächlich auch mal eine Hypnose ausprobieren. Auch Julia hat das zuvor gemacht, spricht ganz kurz darüber in ihrem Geburtsbericht. Ja, und wenn du dann merken solltest, oh, das gefällt mir, die Stimme passt, für mich sind die Inhalte toll, dann fühl dich herzlich eingeladen, auch den Kurs zu machen, Die friedliche Geburt. Ich glaube, dass er unglaublich viel bewirken kann in der Geburtsvorbereitung. Deswegen liebe ich diese Arbeit auch so, so sehr. Und jetzt kommen wir aber endlich zum Geburtsbericht mit Julia. Herzlich willkommen hier zum Podcast Die friedliche Geburt, liebe Julia aus Toronto.
Ja.
Also vom anderen Ende der Welt. Du hast mit der friedlichen Geburt geboren und hast dir eine ganz schön krasse Vorgeschichte auch mitgebracht. Und ich bin ganz gespannt, von dir zu hören.
Ja. Ja, schön, vielen Dank, dass ich da sein kann und ich freue mich zu erzählen. Ja, als ich 9 Jahre alt war, bin ich mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus gekommen und wurde mit einer Krebserkrankung, mit einem Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert und das wurde sehr früh erkannt und war auch eine wirklich gut therapierbare Form und insgesamt war das wahrscheinlich ein Jahr, was ich aus der Schule raus war und die meiste Zeit im Krankenhaus verbracht habe. Und es ist auch alles danach gut geworden. Ich habe nie ein Rezidiv oder irgendwas gehabt. Aber was dabei einfach immer Teil der Sache ist, ist das, dass um zu gucken, ob es noch Krebszellen gibt, regelmäßig so Rückenmarkpunktionen gemacht werden, um zu sehen, glaube ich, ob im Knochenmark neue Krebszellen gebildet werden. Okay. Und das ist so eine einfach eine ganz, ganz negative Erfahrung, die ich aus dieser Zeit habe. Vieles andere ist für mich eigentlich sogar recht, ich sag mal, recht positiv überschrieben, weil immer, wenn es mir gut ging, dann habe ich gespielt und war gut drauf und ja, hatte meine Mama immer bei mir. Und aber diese Erfahrungen waren wirklich einfach ganz, ganz, ganz negativ und auch ohne meine Mutter dabei und ohne irgendwen, der irgendwie Sicherheit gegeben hat.
Ja.
Und dazu auch, ich glaube, ich habe einfach alles sehr, sehr brav so mitgemacht, aber an der Stelle, wo ich merkte, die machen das, oder haben das zu dem Zeitpunkt, ich weiß, dass sich da auch Dinge verändert haben, so gemacht, dass sie so ein Betäubungsmittel gegeben haben, was einen nicht wie eine Vollnarkose komplett schlafen legt, aber was einen so ein bisschen wegdösen lässt. Man kann immer noch zuhören und auch reagieren, weil die Punktionen im Sitzen gemacht haben, so wie auch PDAs mit so vorgebeugtem Rücken. Und ich weiß noch, dass ich ganz oft gesagt habe, so, ich bin noch nicht eingeschlafen, ich bin noch nicht weg, ich könnte noch nicht anfangen. Und ich habe Nein gesagt und es an der Stelle wurde trotzdem weitergemacht. Und es ist einfach so eine ganz, ganz große Grenzüberschreitung da gewesen. Und auch wenn ich so, ich glaube, dass das meiste andere von meiner Krankheitsgeschichte total gut verarbeitet habe und total gut damit weitergehen konnte, war halt immer so, gerade mein Rücken einfach sowas von, oh, wenn mich da jemand unerwartet berührt, dann zuck ich zusammen. Und damit dachte ich schon, ja, wie soll ich denn da in eine Geburt gehen mit dem Gedanken, es könnte passieren, dass ich eine PDA brauche. Und das war so der, ja, ich sag mal so der wo ich merkte, oh Mensch, ich muss mich da irgendwie drum kümmern, bevor es soweit ist.
Ja. Und du hattest ja so, dann auch,
wo ich herkam.
Ja. Ja, genau. Und du hattest große Angst, da ins Krankenhaus zu gehen, wo es überhaupt eben möglich wäre, eine PDA zu legen.
Ja.
Und bist ja sogar auch so weit gegangen, zu überlegen, ob nicht eine Alleingeburt das Richtige für dich wäre, ne?
Tatsächlich, weil ich einfach so eine Angst hatte,
ja.
In dem Moment, wo ich war am Anfang noch in Deutschland, war da bei meinem Frauenarzt die ersten 3 Monate, dann sind wir nach Kanada ausgewandert, auch mitten in der Schwangerschaft. mein Mann ist Kanadier, also der hat auch schon hier gelebt, aber wir haben 1,5 Jahre in Deutschland zusammen gelebt. Und dann sind wir von Hebammen betreut worden. Und das Schöne in Kanada ist, hier war, glaube ich, auch schon meine Hausgeburt in Kanada, wo das erwähnt wurde, dass die Hebammen einen betreuen, egal wo man ist. Ob zu Hause, Geburtshaus, Krankenhaus, die sind überall. Das ist ein ganz, ganz tolles System. Allerdings ist es so, dass die Hebammen in ihrer Praxis nicht viel machen. Also es finden keine Ultraschalls in der Hebammenpraxis statt.
Okay.
Zum Beispiel. Dafür wird man dann wieder in eine Ultraschallklinik überwiesen. Und an der Stelle, glaube ich, da kam es so richtig bei mir hoch, dass ich dachte, oh, jetzt in so eine Ultraschallklinik gehen. Obwohl Ultraschall nicht wehtut und so. Aber da kam das alles hoch und dann merkte ich, okay, hier muss ich mich nochmal drum kümmern, weil ich merke innerlich, Hausgeburt ist eine traumhafte Idee, aber wenn das nicht klappt, ist meine Geburt hin. So.
Ja.
Und da, wie du es gerade benannt hast, war ich eher so, dann sage ich lieber gar keinen Bescheid. Dann bin ich lieber alleine damit. Und
aber warum? Ja. Wenn die Hebammen überall mit hingehen, dann wäre ja auch eine Hausgeburt genauso möglich. Warum hattest du dann trotzdem diese Alleingeburt im Kopf, so als Ausweg?
Weil die Hebammen natürlich auch sich an gewisse Sachen halten. Das heißt, wenn Meconium im Fruchtwasser ist, wenn der Zeitraum überschritten ist, dann wird es da einfacher natürlich auch an gewisser Stelle eng. Also die haben noch einen viel größeren Spielraum, würde ich sagen. Mhm. Aber dass da trotzdem irgendwann sein könnte, so hey, jetzt würden wir ganz doll empfehlen, ins Krankenhaus zu gehen. Und ich hatte Angst, damit dann nicht einverstanden zu sein.
Ja, und dann quasi wieder ausgeliefert zu sein, ne? Und es nicht machen zu können, wie als Kind so, ne? Und dann wird irgendwas gemacht mit mir, was ich vielleicht nicht, wogegen ich mich nicht wehren kann oder so.
Genau, genau. Das war so ganz, ganz groß meine Angst da. Mhm.
Ja. Ja, du kennst ja meine Arbeit schon ein bisschen, weißt, dass ich ein Fan bin von Alleingeburten. Wobei ich finde, dass man auch was lernen kann von Frauen, die das überlegen. Ich finde es ganz schlimm, wenn Frauen durch schlechte Betreuung oder nicht genügend Betreuung, weil es nicht genug außerklinische Hebammen zum Beispiel gibt, dann sich so gezwungen fühlen, das alleine zu probieren. Also das, finde ich, sind so äußere Umstände, die unbedingt verändert werden müssen. Genau, weil ich eben finde, dass Alleingeburt zu gefährlich ist. Und gleichzeitig sind die Frauen, die ihre Geburt so ganz zu sich nehmen und sagen, nee, ich mache das hier ganz alleine, die haben so eine, wie soll ich das sagen? Wir neigen dazu, unsere Geburt so abzugeben an der Kreißsaaltür oder wenn die Hebamme reinkommt oder wo auch immer
man. Und jetzt macht ihr mal. Ja, genau. Ihr seid jetzt die Profis, jetzt macht
ihr. Genau, ihr seid die Profis, sagt mir jetzt, was ich machen soll, und ich mach das dann so. Mhm. Aber man kann das ja nicht, weil sein innerer Prozess, den kann ja nicht jemand anders für einen übernehmen. Und das ist so das, wo ich denke, das ist wiederum cool bei den Frauen, die eine Alleingeburt so sich vorstellen können oder die mit diesen Gedanken spielen, hoffentlich nicht aus der Not heraus. Dass sie das so ganz zu sich wieder nehmen und sagen, nee, das ist ja mein Körper, das ist ein ganz natürlicher Körperprozess und ich schaffe das. Mhm. Und gleichzeitig, ich finde es absolut nicht empfehlenswert. Also ich wünsche mir für jede Frau eine liebevolle Hebamme an ihrer Seite, der sie vertrauen kann und mit der sie sich sicher und gut fühlt und die einfach auch darauf achtet, an welcher Stelle ist vielleicht jetzt der Punkt, wo wir besser in eine Klinik gehen, weil hier anscheinend eine Komplikation vorliegt. Und das selber mit beobachten zu müssen als Alleingebärende
ist ja was für eine Verantwortung, was für eine, das ist ja auch genau das, was einen dann wieder in den Kopf bringt.
Total. Und das so, ist dann wieder kontraproduktiv.
Okay?
Genau. Ja. Ganz abgesehen von der Gefahr, ne? Und wenn dann wirklich was wäre mit dem Kind, da wirst du ja deines ganzen Lebens nicht mehr froh. Und das Kind natürlich hat auch den Schaden dann, ne?
Ja.
So, und jetzt bist du da also mit diesem Gedanken, oh, ich will auf gar keinen Fall in die Klinik. Wie kann ich das irgendwie verhindern? Ich merke, ich kann es nicht richtig verhindern, weil wenn, dann würde es gefährlich werden, dann wäre es eine Alleingeburt. Das will ich eigentlich ja nicht.
Ja. Ich wollte so meinen Mittelweg finden.
Ja.
Und dann hat es einfach, ja, wie das Schicksal so kommt, hat mir, ich glaube, in der 25. Schwangerschaftswoche hat mir eine Freundin von der friedlichen Geburt erzählt, dass sie da gerade den Podcast hört, hat gesagt, kennst du das? Hast du das schon gehört? Mhm. Ich so, nee. Und dann habe ich angefangen, deinen Podcast zu hören, habe also den wirklich gesucht dort hier.
Sehr gut.
Hauptsächlich beim Küche aufräumen, Wäsche legen. Und bin da auf einige Folgen gestoßen, die so, die ganz doll bei mir was angestoßen haben. Also ganzen Folgen, in denen Herr Dr. Lütje ist sein Name, richtig?
Ja, genau.
Lütje, gesprochen hat. Das hat ganz doll was bewegt, weil ich merkte so, hey, das ist ein Arzt und aber auch total ein Mensch. So, und auch eine, ich weiß nicht den Namen nicht mehr, eine Hebamme, die du interviewt hast.
Oh, ich habe so viele interviewt.
Ja. Und ich hatte vorher noch so ein Gefühl von, hey, im Krankenhaus, da muss ich, wenn ich da hin muss, dann muss ich mich da verteidigen. Dann muss ich da einen richtig aggressiven Geburtsplan haben, der das alles sagt, was man nicht soll, und muss da für mich kämpfen. So, das war so meine innere Haltung. Und damit angefangen, deinen Podcast zu hören, habe ich gemerkt, hey, das ist gar keine gute Haltung, damit in die Geburt zu gehen. So will ich nicht in die Geburt gehen. Ja. Und dass für mich dieser äußere Ort so eine Übermacht an Bedeutung einnimmt, ja, es ist, glaube ich, nicht gut für mich. Natürlich, ich fühle mich am wohlsten in meinem Zuhause. Und bin dann, ja, aber darauf gekommen, ein paar Wochen später, ich glaube, 5 Wochen nachdem ich angefangen habe mit deinem Podcast, habe ich dann gesagt, nee, ich möchte auf jeden Fall den Kurs machen, um einfach mir diesen inneren Ort schaffen zu können, um weniger abhängig zu sein von dem äußeren Ort und zu wissen, hey, ich kann mir meinen inneren Ort, meinen inneren sicheren Ort schaffen und da gebären. Und dann spielt das Außen einfach ein Stückchen weniger eine Rolle.
Ja, sehr schön verinnerlicht, was mir auch ganz doll am Herzen liegt, was ich da so mache in meiner Arbeit, ne? Genau diese Unabhängigkeit zu schaffen. Auch egal, wie die Stimmung im Außen ist oder was da nicht alles sein kann in der äußeren Welt. Wir haben einfach keine Kontrolle darüber.
Ja.
Dass man aber in sich was hat, wo man sich dran festhalten kann, wo man sich wohlfühlen kann und wie man sich selbst gut an die Hand nehmen kann und begleiten kann, ne?
Ja, und ich habe mich halt wirklich in dieser Podcast-Folge zum Plan B, ich habe mich so ertappt gefühlt, weil du irgendwie gefragt hast, ob du okay bist mit deinem Plan B. Und ich so, nein, ich bin nicht okay mit meinem Plan B, es geht nur die Hausgeburt.
Ja,
da hast dann ganz viel angefangen, dass ich mich einfach gesagt habe, okay, ich möchte mich dem zuwenden, um da was zu verändern. Und habe dann tatsächlich, habe eine Gestalttherapeutin hier in Toronto gesucht und mit der gearbeitet, tatsächlich das Klinikum, wo ich als Kind war, ich habe die kontaktiert und habe denen eine Mail geschrieben und einfach beschrieben, so was mir als Kind passiert ist und wie ich das erlebt habe, dass ich das Gefühl hatte, da keine Stimme zu haben und einfach nur gerne damit gehört werden würde.
Ja.
Und habe das an den Chefarzt und an die Leiterin der psychosozialen Abteilung geschrieben. Da habe ich innerhalb von einem Tag wirklich großartige Antworten bekommen.
Oh.
Also ganz, ja, hat mich total berührt, so das zu hören. Wie gesagt haben, hey, wie schön, dass du dich nach so vielen Jahren noch meldest und es sagst. Und habe ich ein bisschen erfahren, dass Dinge jetzt heutzutage einfach auch anders laufen als vor 20 Jahren. Habe noch ein Gespräch geführt und das war ganz, ganz heilsam. Und da konnte ich auch mehr wieder einordnen, so hey, die Ärzte, die Schwestern, das sind wirklich alles Menschen. In meinem Kopf sind das zeitweise einfach wirklich Monster geworden.
Krass.
Und das ist nicht fair. Ich glaube, wer den Berufsweg wählt, wählt es, um was Gutes für die Menschen zu tun. Und trotzdem würde ich mich nicht freiwillig für eine Krankenhausgeburt entscheiden und weiß auch, dass da Dinge anders laufen, dass man in so eine Interventionsautobahn geraten kann.
Also mir geht es ganz genauso, ne? Ich habe ja auch alle 3 Kinder geplant, zu Hause oder im Geburtshaus. Eins ist dann ja doch im Krankenhaus gekommen, weil das so eine starke Blutung war. Aber ich finde halt als Backup das Krankenhaus zu haben, so wichtig und so wertvoll. Und für manche Frauen ist es auch von vornherein der richtige Ort, weil sie sich dort sicher fühlen.
Ja.
Und das ist halt eben so wichtig, da offen zu sein. Gab es, als du den Kurs gemacht hast, schon die Hypnose für die Hausgeburt?
Ja.
Hast du die schon gehört?
Ja.
Wie war das für dich?
Oh, schön. Also ich habe mir das genau vorgestellt, wie das alles aussieht. In meiner Vorstellung, ich hatte bei uns im Haus, wir haben das Schlafzimmer, das Baby-Schwangerschaftszimmer und das Badezimmer auf einer Ebene gehabt.
Mhm.
Wir sind jetzt nochmal umgezogen. Das heißt, ich bin leider nicht mehr in dem Haus, wo wir unsere Tochter bekommen haben. Aber so diese 3 Räume habe ich mir vorgestellt, wie ich mich da zwischen hin und her bewege. Und habe auch die Hypnose zur Traumgeburt, die Traumgeburt visualisieren gemacht. Und hatte da einfach ein ganz schönes Erlebnis und gesehen, wie ich in der Badewanne, ganz normale Badewanne, Wasser nachher mein Kind bekomme. Und freue mich nachher auch noch natürlich von meiner Geburt zu erzählen. Ja,
da kommen wir auch gleich hin. Worauf ich hinaus will bei der Hypnose zur Vorbereitung auf die Hausgeburt, ist ja, dass da auch eine Sequenz drin ist, wo ich auf eine eventuelle Verlegung eingehe. Und ob dich das irgendwie gestört hat? Du hast ja jetzt gleich so gesagt, nein, die war toll, die Hypnose.
Hat mich gar nicht gestört. Ja. Ich muss gerade gestehen, dass ich mich daran nicht erinnert hätte, wenn du es nicht gesagt hättest.
Interessant, genau, weil das ist nämlich genau der Punkt, den wir gerade angesprochen haben, der ist da so mit eingeflossen. Also das heißt, ich habe das so gemacht, dass man erstmal sich wirklich sehr, sehr schön diese Hausgeburt vorstellt. Und dann mit so einem Satz kommst du mit rein und falls es doch zu einer Verlegung kommen sollte, weißt du, du bist da in sicheren Händen und so weiter. Und dann spreche ich positiv übers Krankenhauspersonal. Und dann
das hat sich wahrscheinlich alles super gut in mein Unbewusstes gesetzt.
Ja, das soll es ja auch sein. Und dann komme ich wieder zurück zur Hausgeburt, damit die halt so manifestiert wird. Also das heißt, dass mein Ziel ist, unter anderem mit dieser Hypnose, aber auch mit anderen, dass dein Wunsch gestärkt wird, also dein Unbewusstes die Information bekommt, ja, Hausgeburt ist genau das Richtige für mich. Nur falls irgendwas sein sollte, weiß ich, es gibt auch diese Möglichkeit, die ist dann auch total richtig, um dann eben nochmal zu bekräftigen, und es wird die Hausgeburt werden. Und das Schöne ist, manchmal kommt es ja trotzdem eben zu Verlegung. Man kann ja das nicht ausschließen, dass es dass es nicht doch irgendeine Komplikation gibt. Und das Feedback, was ich ganz oft bekomme, ist, dass das halt ganz easy gemeistert wird von den Frauen. Und das finde ich schon beeindruckend, weil ja meistens die Frauen, die sich eine Hausgeburt wünschen, eben gar nicht in die Klinik wollen, ja? Und eigentlich so ein Gefühl haben müssten oder viele das auch haben, ohne so eine mentale Vorbereitung von, oh Gott, jetzt wird alles ganz schrecklich. Und dass das eben nicht passiert, weil man es im Vorfeld schon abfedern kann. Und das finde ich halt so cool, was Hypnose so kann, ne? Dass du im Unbewussten sowas setzen kannst, wo du dann merkst, ach ja, nee, das ist auch in Ordnung. Und das ist natürlich perfekt, weil dadurch wird deine Geburt auch sicher, egal wo sie ist.
Ja, total.
Also was die Psyche angeht, dass die Frau unversehrt durch die Geburt kommt.
Ja,
oder so.
Und das ist so ein wichtiger Punkt.
Absolut.
Ich habe mir auch die Hypnose zur Vorbereitung auf eine Klinikgeburt angehört. Je mehr ich mich mit dem Thema, okay, und wenn es nachher irgendwie Krankenhaus sein muss, dann möchte ich damit okay sein. Ich muss nicht damit freudenstrahlend sein, aber ich möchte damit okay sein. Und habe mir auch, wie du auch vorhin hast, die Geburtsstation angeguckt.
Ja, sehr gut.
War bei einer Führung da, hatte noch ein Gespräch mit einer Anästhesistin, um speziell über das Thema PDA zu sprechen.
Ja.
Weil ich ja doch fragen wollte, ob man es auch liegend machen kann. Ist aber tatsächlich wird einfach ganz selten gemacht. Sie sagt, es ist möglich, aber es dauert eventuell länger und hängt von dem Anästhesisten ab, der dann da ist.
Ja.
War aber trotzdem super, super guter Besuch, einfach dahin zu gehen und mit der zu sprechen.
Du hast im Vorfeld einiges gemacht, was richtig toll ist, ne? Diesen Kontakt zu deiner Klinik von damals aufzunehmen, dich mental vorzubereiten auf alle Eventualitäten, in die Klinik zu gehen, dort mit den Menschen zu sprechen, also dass dein ganzes Nervensystem lernt, hey, es ist okay, ich wünsche mir die Hausgeburt und das andere ist auch in Ordnung.
Ja. Voll gut. So große Angst hatte ich davor, dass mein Baby vielleicht nicht pünktlich kommt und dass sie dann so mit einer Einleitung so ein bisschen Druck machen oder das vielleicht dahin sogar gehen muss. Und ich glaube, das war auch ein ganz großer Punkt, der mich hat entscheiden lassen, bei dir den Kurs zu machen und die Hypnosen zu haben, als ich wusste, da ist eine Hypnose, die ich hören kann während einer Einleitung. Ja. Und da ist auch eine Hypnose, die könnte ich hören während einer Bauchgeburt.
Ja.
Und das hat mir so den Boden gegeben, so das Sicherheitsnetz, wenn ich jetzt auf so einem Seil tanzen würde, da ist dann irgendwie, das kann mich dann fangen. Das Gefühl hatte ich. Das war ein ganz, ganz wichtiger Entscheidungspunkt auch für mich.
In welcher Schwangerschaftswoche warst du, als du angefangen hast?
31. Also schon relativ relativ weit.
Ja, aber super. Wenn die also, ja, viele fangen auch erst im Mutterschutz an, manche auch schon 20. Woche, manche auch schon in der Frühschwangerschaft. Also es ist ganz unterschiedlich und es ist alles fein.
Genau. Ja, und Hypnose war mir eh schon vertraut. Also ich habe, als ich in meinen 20ern war, habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht, hatte mit Hypnose zu tun, habe dann nachher weiter eine Gestalttherapie-Ausbildung gemacht. Also so das Ganze war mir sehr, sehr geläufig. Von daher kam ich auch gut einfach mit damit zurecht, als ich die ersten, ich glaube, die erste Probe-Hypnose von dir gehört habe im Schnupperzugang. Da war ich so, ja, die Stimme passt. Die Stimme und deine Art passt, weil ich weiß, dass das passen muss, sonst funktioniert es für mich nicht. Und
Das ist auf jeden Fall, finde ich, auch so ein ausschlaggebendes Argument. Also wenn man merkt, so, oh nee, die Stimme kann ich nicht, dann lieber nicht, lieber bei jemand anderem. Mir geht das auch so. Auch zum Beispiel, wenn dann so Sprachfehler mit drin sind oder so. Ich bin ja eigentlich ursprünglich Schauspielerin und Sprecherin, also ist das, was ich gelernt habe. Und wenn dann so Sprachfehler in der Hypnose sind, ich krieg das dann nicht hin zum Beispiel. Und andere stört das wieder gar nicht. Ne? Das ist wirklich super individuell. Und voll schön, dass es dann gepasst hat.
Ja, hat total gepasst. Und dann habe ich mich einfach auch, ich habe mich echt erfreut an diesem breiten Buffet an Hypnosen. Habe, glaube ich, auch bestimmt durch 80% oder so durchgehört. Ja. Und habe wirklich, also ich war auch in einer ganz, ganz komfortablen Lage wir sind ja gerade nach Kanada ausgewandert. Ich hatte noch gar keine Arbeitserlaubnis, also ich konnte gar nicht arbeiten. Ich habe einfach nur eigentlich zu Hause mein Nest gebaut, mich mit diesen ganzen Themen und meiner Vergangenheit auseinandergesetzt und mich einfach so in aller Ruhe auf meine Geburt vorbereiten können. Was viele Leute natürlich, die noch so lange arbeiten müssen, gar nicht können. Da
leider.
Hatte ich's wunderschön und war natürlich aber auch in einem anderen Land. Aber hatte einfach auch die ganze Zeit meinen Mann, meinen Partner an meiner Seite, der mich so doll darin unterstützt hat, die ganze Zeit. Überall zu allen Terminen mit mir zusammen hingegangen ist, meine Hand gehalten hat. Und da merkte ich auch so, wow, okay, so die Zeit verging und ich wusste, hey, ich habe meinen Mann, der steht für mich ein, auch wenn wir irgendwo im Krankenhaus landen, der ist mein Fels in der Brandung. Und dann auch immer mehr Vertrauen auch zu den Hebammen gefasst.
War das ein Team? Ein Hebammen-Team?
Ja, das waren zwei Hebammen, eine männliche und eine weibliche Hebamme. Die wechseln sich so wocheweise immer ab. Das heißt, es ist auch völlig zufällig, wer dann nachher bei deiner Geburt dabei ist. Am Anfang war ich noch so, männliche Hebamme, erstmal ungewohnt. Ich habe immer männliche Frauenärzte gehabt, aber männliche Hebamme kannte ich einfach noch nicht. War aber auch super, super gut. Im Endeffekt ist die Frau zu mir zur Geburt gekommen. Und ich hatte auch noch eine Doula dabei. Also das war auch noch mal so ein Sicherheitsbacker.
Ja, sehr gut. Also du hast
wirklich ein paar
abgepuffert sozusagen. Und
ganz,
alles
ganz, ganz starkes Team dabei.
Ja, so. Toll.
Und damit merkte ich so mit diesem Team im Rücken, wo ich auch weiß, die wollen alle mein Bestes. Die wollen alle so doll diese Hausgeburt für mich. Das ist so schön. Damit war es dann auch okay, wenn wir hätten verlegen müssen. Alle wären mitgekommen. Ja. Ja. Also mein Mann sowieso. Und die Doula wäre mitgekommen und die Hebamme wäre mitgekommen.
Toll. Ja, das ist die perfekte Lösung, finde ich eigentlich. Eigentlich sollte es auch in Deutschland so sein. Es wäre ein riesiger Wunsch von mir, dass man einfach entscheiden kann, wo möchte ich gebären. Und dann kann man eben auch wechseln im Zweifel, ne, wenn es unsicher wird. Ja.
Ja. Und ich habe ab der 31. Woche ja wirklich eigentlich täglich eine Hypnose gemacht. Habe wirklich meinen inneren, sicheren Ort so, so wunderschön aufgebaut und immer genossen, jeden Nachmittag da wieder hinzugehen. Und ab der 36. Woche hat mein Partner mitgemacht.
Sehr schön. Dann, mit der Partnerhypnose auch, also die extra für die Partner und Partnerin ist?
Wir haben eigentlich zusammen meine Hypnosen gehört. Also wir haben einfach laufen gehabt und er war einfach auch interessiert und und hat gesagt,
das ist ja auch ein paar auf Englisch, aber er kann Deutsch, dein Partner.
Genau, er kann auch Deutsch. Wir haben am Anfang ein paar auf Englisch gehört und dann aber auch die Deutschen. Das ist auch schön, dass es ein paar Englische gibt.
Mhm. Ja, die wichtigsten gibt es auf Englisch auch. Ja. Genau, damit wenn man halt, genau, also für so einen Fall, wenn jetzt einer wirklich gar nicht Deutsch sprechen würde oder die beste Freundin soll das unbedingt auch machen in den USA oder so, ne, dann ist es eben möglich mit Untertiteln von den Videos und den wichtigsten Hypnosen auf Englisch, genau.
Mhm. Ja, total toll.
Toll, dass er da auch mitgemacht hat. Das macht natürlich dann auch ein gutes Gefühl, weil er dann noch viel mehr weiß, wo du gerade bist.
Ja, Wir haben auch Anker zusammengesetzt.
Super.
Also ich hatte auch einen Berührungsanker, einen Duftanker, ein Wort und gerade der Duftanker, den haben wir nachher auch in der Geburt verwendet und hat mich, glaube ich, auch gut runtergebracht.
Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Magst du erzählen, wie es dann losging?
Ich muss schon sagen, manchmal, also ich freue mich so über meine Geburt, manchmal fühle ich mich schon fast schlecht, so freudig von meiner Geburt zu sein, weil ich einfach auch so viele Leute kenne, die schwierige Geburten hatten. Aber für mich ist es einfach so, darf ich von meiner Geburt erzählen? Und
ja, du darfst, hier so ist genau dankbar. Der Raum. Hier ist genau der Raum, wo du in vollen Zügen mit voller Freude über deine Geburt erzählen darfst, weil du hier ganz, ganz viele Frauen erreichst, die gerade schwanger sind und sich genau das auch wünschen und ihr Unbewusstes vielleicht ein bisschen was davon mitbekommt, eine Prise von dieser Freude und mehr dran glaubt, dass auch ihre Geburt positiv verlaufen kann. Ja, genau dafür ist es da.
Ja. Und ich glaube, ich habe echt viel, viel gemacht. Aber es gehört halt auch, wie du auch manchmal sagst, immer so auch dieses Fünkchen Glück dazu. Was für einen Berg besteige ich denn da? Und da habe ich dann, glaube ich, auch nochmal einfach eine große Portion Glück dazu bekommen. Mhm. Also, bin ich auch sehr dankbar für.
Hast du genug durchmachen müssen? War das Schicksal gnädig mit dir?
Ja, das war es. Mhm. Ja, tatsächlich, einen Monat bevor es losging, wir haben mal abends Spaziergänge gemacht und dann war Vollmondnacht. Und dann habe ich mir gesagt so, oh, wäre doch schön, wenn unser Baby zur Vollmondnacht kommt. In 4 Wochen. Komm, Baby, das machen wir. Und dann habe ich, ganz viel die Geburtsvorbereitungshypnose gehört und dann Richtung 37., 38. Woche habe ich auch Abschied von der Schwangerschaft und dann, ich glaube, 38. Woche Geburtsbeginn mental fördern. Genau. Und dann hatte ich an einem am Sonntagabend hatte ich das erste Mal so ganz leichte Wellen bekommen, als wir spazieren gegangen sind. Und das war schon so aufregend. Dann waren die aber nochmal weg. Und am nächsten Tag, am nächsten Abend, Montagabend, ging es dann mit auch wieder am Abend mit Wellen los und die blieben dann in weiten Abständen, 15 Minuten oder so voneinander und waren noch gut auszuhalten. Und da haben wir auch kurz mit der Doula gesprochen, die sagte, ja, na, jetzt kommt erstmal die Nacht, das ist der Abend, ruh dich aus, nimm ein Paracetamol, schlaf schön. Und ich dachte mir so, da brauche ich ja jetzt keine Paracetamol zu nehmen. Also das ist ja so gut noch auszuhalten, so ein Quatsch. Hab das nicht gemacht und habe die ganze Nacht natürlich nicht geschlafen, weil es dann doch auch irgendwie natürlich schon spürbar war, aber ich natürlich auch aufgeregt war. Aber ich habe dann tatsächlich in der Nacht angefangen, die Hypnose zur Geburt, zur Eröffnungsphase zu hören.
Ja.
Und ich glaube, dass das eine ganz große Rettung war, so für mein inneres Energie- und Kraftmanagement. Weil ich dann, da ich nicht schlafen konnte, einfach die ganze Nacht durch diese Hypnose gehört habe. Und mich damit einfach gut entspannt habe. Auch wenn ich nicht eingeschlafen bin.
Ja.
Und am Morgen wurde es dann ein bisschen intensiver und da hatte die Doula dann erstmal empfohlen, in die Badewanne zu gehen, gucken, ob das ein bisschen Erleichterung bringt. Und in dem Moment, wo ich im warmen Wasser war, sind die Wellen wieder weniger geworden und die Abstände gingen auseinander. Und dann hatte ich noch mal so einen Moment Ruhe, ein bisschen Pause, konnte was frühstücken und konnte danach sogar noch mal kurz schlafen.
Sehr gut, noch mal Kräfte sammeln.
Ja, und als ich dann wieder aufgewacht bin, da war es schon doch deutlich intensiver. Und dann sagt sie, jetzt mach doch noch mal den Test, geh mal in die Badewanne und guck mal, ob die Wellen bleiben oder ob sie wieder weniger werden. Und da sind sie aber geblieben. Also da, ich glaube, bevor ich in die Badewanne bin, war ich bei alle 5 Minuten. Und natürlich, als ich das erste Mal in die Badewanne bin, da sagte ich zu meinem Mann so, ja, jetzt geht's los. Und dann hat er die alles für die Hausgeburt richtig schön zurechtgemacht. Alles, was, ja, wie ich das gerne haben wollte, hatte wirklich so meine Höhle traumhaft eingerichtet.
Schön.
Wobei es mir dann auch eigentlich ziemlich scheißegal war. Ich hatte mir das vorher alles so genau ausgedacht. Ja. Und dann irgendwann war ich so, ach, mach einfach.
Genau, weil du bist hier an deinem inneren Ort, ne? Und dann ist das egal. Ja. So schön es ist, dass man an jedem Ort gebären kann, ist es dann eben auch egal, ob man zu Hause ist.
Ja.
Genau.
Ja, und dann war ich in der Badewanne und mein Mann war bei mir, hat mir mit den Kopf gehalten und hat dann mit mir zusammen eine Stunde lang Wehen getrackt. Die Hebammen haben gesagt, sie fahren erst los, wenn die für eine Stunde alle 3 Minuten für eine Minute da sind. So.
Und kann das haben auch wir gemacht. Gehen, ich hatte einen Geburtstag kürzlich, wo die wirklich meinem sehr langen Abstand blieben. Ich glaube, das waren 10 oder 15 Minuten Abstand bis zum Ende. Wow. Da wären sie dann gar nicht gekommen. Da wäre dann so ungeplant alleingeburt. Naja.
Wir haben mal noch auf die alle 3 Minuten gewartet.
Okay.
Wow. Ja. Und haben die dann angerufen. Und ich merkte da auch schon so gegen Ende dieser Stunde, wo wir geguckt haben, wie sind die Abstände, da merkte ich schon so, oh, jetzt möchte ich auch, dass jemand kommt.
Ja.
Also da war auch dieses Gefühl von, das war richtig schön, wir haben so viel Zeit zu zweit einfach verbracht, aber jetzt möchte ich auch, dass jemand kommt. Ja. Und dann sind die gekommen, die waren noch ganz skeptisch am Telefon, auch noch ganz skeptisch, haben sie mit mir kurz gesprochen. Ich war bis dahin komplett ruhig, ich habe einfach nur im Wasser gelegen, ich habe die Atemtechnik benutzt, mir das so gut getan, das tief in den Bauch einatmen, hat es für mich viel einfacher gemacht als da schon irgendwie zu tönen oder so. Ich hatte dann gerade angefangen, so ein bisschen zu tönen. Hatte ich das Gefühl, das war so ein bisschen erwartet.
Ja, und von auch, mir. Das gibt es tatsächlich manchmal auch, dass Frauen dann anfangen, lauter zu werden, damit die Hebammen sie ernst nehmen. Also mit ist wirklich so. Es ist wirklich so.
Ja, also mir ging es selber schon so, als sie dann sagten, na, das klingt aber eigentlich noch nicht so, als ob wir losfahren müssten. Da war ich dann so,
doch! Da muss ich auch einen Ton machen zu dem Körpergefühl, wenn es sein muss.
Und dann sind sie losgefahren, sagten, na, wir fahren bestimmt wieder nach Hause. Sind angekommen und meinen, auch da war ich noch, ich war halt noch super ruhig in der Badewanne.
Ja.
Und die meinte so, ich guck mal nach dem Muttermund, aber es kann gut sein, dass wir nochmal wieder fahren. Ich so, okay, aber bitte mir nicht sagen, wo ich bin, ich möchte es nicht wissen. Und dann hat sie geguckt und hat gesagt, ich sag's dir nicht und wir bleiben. Und du bist weiter, als ich gedacht habe.
Ja.
So, das hat sie da schon sehr gesagt.
Schön. Hat sie gut gemacht.
Und dann sind die rausgewuselt und haben alles reingeholt. dann war die Doula auch mit, es ist ein wirklich kleines Badezimmer gewesen, aber mein Mann war halt direkt bei, einfach so bei mir an meiner Seite, die Doula war dann an meinen Füßen, irgendwann merkte ich so, ach, auf dem Rücken liegen geht nicht mehr, ich brauche Gegendruck auf die Hüfte, bin dann in 4-Füßler-Stand gegangen, dann hat die mir so Druck auf die Hüfte gegeben, wenn die Welle kam. Und nach jeder Welle haben beide so, ja, eine geschafft. Und ich dachte mir noch so, ja, aber wie viele sollen denn noch kommen?
Ja, das ist immer, wenn man den Gedanken hat, egal ob der jetzt von außen befeuert wird oder man selber den Gedanken hat, die Welle ist geschafft oder die Wehe ist geschafft, sagen auch manchmal immer noch auch Hebammen, ne? So, ja, die ist geschafft, die kommt nicht mehr. Das erzeugt so ein Gefühl von, das ist was ganz Furchtbares. Mhm. Also die Welle ist furchtbar und eigentlich sollte sie nicht sein. Ja, die ist geschafft, ist schon mal weg, die haben wir abgehakt. Gut, weil dann kommen ja nicht mehr so viele und das macht alles unser Unbewusstes automatisch. Mhm. Und das kann dann dieses Gefühl noch verstärken von, wie viele kommen denn eben noch, ne?
Ja, würde ich sagen, hat es bei mir ein bisschen ausgelöst.
Leider, ja.
Aber das trotzdem hat das Atmen einfach so gut getan, weil ich auch das Gefühl hatte, viel mehr Sauerstoff zu haben. Also ja. mit dem langen Einatmen einfach die paar Male, wo ich dann probiert habe, so wirklich mehr nur ins Ausatmen, ins Tönen zu gehen, merkte ich dann so, jetzt krieg ich gar nicht mehr genug Luft. Und aber auch dabei habe ich ganz viel visualisiert, wie sich der Muttermund öffnet, wie ich bis wirklich nach unten in den Beckenboden rein atme. Und immer so, ich weiß nicht, ich hatte irgend so ein Singsang-Spruch in meinem Kopf, irgendwas mit auf und öffnen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber
sozusagen irgendwie so eine innere
so ein Mantra, was ich immer wieder
Mantra, sehr schön,
ganz
toll. Ja, super.
Und auch immer so versucht habe, aufzumachen, Kiefer auf, Hände auf.
Alles, ja.
Und dann merkte ich immer so, jetzt irgendwie geht das so nicht mehr. Meine Beine fangen an zu zittern. Und hatte ich so den Moment von, oh, ich kann nicht mehr. Wie soll das hier weitergehen? So typische Übergangsphase. Und mein Mann sagte mir später, die Doula war hinter mir und die machte nur so, ja. und die Hebammen war total hands-off. Also die hat die meiste Zeit unten verbracht im Wohnzimmer. Die hatte eine Schülerin dabei, die haben zusammen Kaffee getrunken.
Okay.
Also es war wirklich die Doula bei mir und mein Mann bei mir. Und die kamen dann immer mal, hat Herztöne kurz gemessen, hat mich gar nicht gestört. Genau. Und dann uns einfach auch wieder machen lassen.
Ja.
Und dann merkte ich so, jetzt muss ich aber was verändern. Irgendwie so geht's gerade nicht mehr. Bin dann einmal auf Toilette gegangen. Das war super intensiv. Dann bin ich gewechselt ins Schlafzimmer und war auf dem Bett. Im Vierfüßlerstand, und da merkte ich aber schon, dass es so ein bisschen tröpfelt. So, okay, ist das wohl das Fruchtwasser? Und dann ein paar Wellen später ist wirklich mit so einem kleinen Splash die Fruchtblase geplatzt.
Ja.
Das haben die Hebammen schon wieder nicht erwartet. Mein Mann ist dann runtergegangen und gesagt, die Fruchtblase ist offen, die so, mit ihrem Kaffee. Hatten sich gerade noch so, also hier, ich bin ja in Kanada, die größten Verhältnisse, die Kaffees sind da ja wirklich so groß, die man sich hier holen kann. Die haben sich wahrscheinlich doch nur irgendwie schon auf die ganze Nacht eingestellt. Und dann war die Fruchtblase auf, dann kamen die dazu. Und dann waren die Wehen wirklich intensiv. Also das Ganze in der Badewanne, würde ich sagen, war intensiv. Und ich würde sagen, ich hätte es schon als schmerzhaft bezeichnet, aber absolut gut aushaltbar.
Ja.
So mit meinem Fokus, den ich hatte. Also ich war einfach ganz tief drin.
Ja.
Und dann irgendwie, als wir gewechselt sind ins Schlafzimmer, da ist nochmal so eine ganz andere Energie dazugekommen. Also da war ich, da war ich dann auch laut und laut und wild und
ja, und es war dann schon die Austrittsphase, ne? Oder?
Ja.
Entschuldigung, ich glaube, wir haben hier so ein Delay, wir schneiden uns hier manchmal. Sorry, wenn ich dir so reingrätsche.
Alles gut.
Aber genau, also das war schon die Austrittsphase, ne? Die fühlt sich auch wirklich anders an als die Eröffnungsphase. Also es kann auch sein, dass man da wirklich nochmal anders laut wird oder das nochmal anders spürt. Viele sagen ja auch, die ist viel angenehmer als die Eröffnungsphase. Bei anderen ist es andersrum. Also das ist ganz unterschiedlich und individuell. Aber es fühlt sich anders an. Man merkt, das ist was anders gerade. Ja.
Ja. Und da meinte mein Mann später auch zu mir so, da bist du völlig abgetaucht. Da warst du so in deiner Welt. Und das würde ich auch so unterschreiben. Also.
Ja.
Und genau, habe dann wirklich einfach diesen Druck gespürt, diese Dehnung gespürt. Und irgendwann sagte die Hebamme dann, jetzt fühl mal, du kannst das Köpfchen schon fühlen. Oh, und dann habe ich gefühlt, ich so, was ist denn das? Was fühle ich denn da? Weil das so, ich so dachte, weich, ich fühle eine glatte Oberfläche. Mhm. Aber das ist ja so faltig.
Ja, und dadurch so weich.
Dieses Kopffaltengefühl. Ja, genau. Also war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe, wie sich das anfühlt.
Ja, weil der Kopf wird ja zusammengepresst sozusagen. Der geht ja durch diesen engen Geburtskanal und dadurch entstehen immer diese Hautfalten.
Falten, ja.
Genau, und man fühlt halt meistens so ganz so einen Flaum, so einen Haarflaum, also mehr oder weniger eben, je nachdem.
Ja, mein Baby war fast glatze.
Ja, und diese weichen Hautfalten, das ist schon ein krasses Gefühl, ne?
Ja. Ja, und genau, und dann ging es halt so wieder dieses Stückchen vor und zurück eine Weile, aber zeitlich auch alles nicht lang. Also ich glaube, ab 16:30, 17 Uhr waren die Hebammen da. Ich glaube, 19 Uhr ist die Fruchtblase geplatzt.
Ah ja,
Wahnsinn. Und dann, genau, dann hatte ich noch so einen Moment, wo ich irgendwie sagen musste, die passt da nicht durch. Ich dachte, wie soll denn das passen? Und aber dann
ganz kurz nochmal, du meintest gerade so vor und zurück, für alle, die jetzt noch nie ein Kind bekommen haben, gerade bei der ersten Geburt ist es meistens so, dass die nicht einfach so Schritt für Schritt durch den Geburtskanal rutschen, die Kinder, sondern die rutschen wirklich so ein kleines bisschen vor und rutschen dann ein kleines Stückchen wieder zurück, um dann noch ein bisschen weiter vor zu rutschen. Und dadurch dehnen sie ganz langsam meist, gerade bei der ersten Geburt lassen sie sich da oft Zeit für, dehnen sie ganz langsam dieses Gewebe, sodass das möglichst gesund bleibt alles. Aber das kann frustrierend sein, weil man fühlt das Köpfchen schon und denkt, es muss doch jetzt mal rauskommen, dieses Kind. Und dann rutscht es halt in der Wellenpause wieder zurück. Und übrigens, wenn man eine Saugglocke ansetzt, also nur falls das jetzt jemand, die zuhört, ne, falls das mal so im Raum stehen sollte bei der Geburt, dann setzt man da manchmal so eine ganz kleine Saugglocke an. Kiwis heißen die, soweit ich weiß. Und dann wird nur verhindert, dass es zurückrutscht. Also die Saugglocke, man zieht dann nicht an der Glocke, sondern man hält das Köpfchen dann in der Pause da, wo es ist, damit es bei der nächsten Welle gleich weiter nach vorne kommt. Und dadurch hat man dann schnelleres Tempo. Nur so als kleine Side-Info noch. Ja, aber du brauchtest das ja nicht.
Nee, da war... Und es war halt auch in dem Moment, ich merkte, hier kann keiner für mich machen.
Ja.
So, keiner kann sie da jetzt rausholen. Das war super, super intensiv und aber auch so, ich wusste, da muss ich jetzt durch. Und da stelle ich es mir auch manchmal vor, im Krankenhaus, wenn sie einem dann vielleicht sagen würden, möchtest du noch irgendwas gegen die Schmerzen? dass ich dazu auch ja sagen würde. Kann ich mir total vorstellen. Aber so war es einfach gar keine Option. Also es gab einfach nur die Option von weiter. Zurück geht's jetzt nicht.
Du hast ja gesagt, dass es so ein Gefühl gab von, die passt da nicht durch. Hat dir das Angst gemacht oder wie hat sich dieses Gefühl angefühlt?
Nee, das hat mich fast ein bisschen ärgerlich gemacht.
Also es war, weil darauf will ich so ein bisschen drauf hinaus, weil es kann ja sein, dass man plötzlich so eine Panik bekommt, wie ganz von innen, also aus dem Innersten, weil man spürt, das Kind passt wirklich nicht durch. Es passt nicht.
Ja, das war bei mir nicht der Fall.
Nee, ne?
Es war, glaube ich, einfach nur...
Passt nicht.
Oh, es war einfach nur... Tschüss.
Ja.
Total. Ich hatte in gar keinem Moment ein Gefühl von, irgendwas läuft hier schief oder ich hatte nicht einmal, auch nicht in der Übergangsphase, den Gedanken von, oh, das könnte hier vielleicht nicht funktionieren oder vielleicht müssten wir doch ins Krankenhaus verlegen oder also da war gar kein Zweifel da und auch als ich das gesagt habe, so, die passt nicht durch, war das kein, sie passt da wirklich nicht durch. Ich wusste, die ist da gleich durch, aber es ist halt einfach so intensiv.
Ja. Ja, dass man dann auch sowas sagt. Ich sage das jetzt nur oder frage nochmal nach wegen allen, die gerade zuhören. Ja. Also man hat ein Gefühl dafür. Und auch bei einer Hausgeburt hat man, wenn irgendwas komisch sein sollte, also in aller Regel, gerade wenn man in Hypnose ist, einen sehr, sehr guten Instinkt und das Gefühl, hier stimmt was nicht. Und dann ist eben noch gut Zeit zu wechseln. Also es ist nur, dass man das weiß. Also dieses, gerade in Hypnose bleibt dieses Gefühl ganz stark, weil manchmal werde ich auch gefragt, ja, und wie ist das, wenn man dann keine Schmerzen bei der Geburt hat? Was wäre denn, wenn jetzt was dann total schief laufen würde? Also irgendwas, was super gefährlich wäre und ich kriege das dann gar nicht mit, weil ich dann so in meiner Welt rumträume. Das ist gar nicht der Fall, sondern ihr müsst euch das so vorstellen, dass man noch mehr in die Geburt einsteigt als ohne Hypnose. Also man wird sozusagen ganz zur Geburt. Also man tritt als Person ganz zurück und überlässt alles dem eigenen Körper und taucht ganz mit ein, mit seinem Bewusstsein in den Körper ein. Und dadurch hat man noch viel mehr Zugriff auf diese Informationen, die als Instinkt zu uns durchkommen oder als Intuition zu uns durchkommen. Also die kommen einfach viel, viel schneller und direkter zu uns durch. Genau. Ja. Also schön, dass wir das noch kurz.
Gut, dass du es nochmal benannt hast. Ja, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass es nicht passt oder dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Überhaupt nicht. Es war mehr so ein verdammt, jetzt komm doch endlich da durch.
Ja, genau.
Ja. Und dann.
Und wie war es dann? Ja, wie lange war
dann? Dann kam sie raus. Aber sie kam so raus.
Ach, wie krass.
Sie hatte die Hand wahrscheinlich irgendwo an der Seite und in dem Moment, wo der Kopf rauskam, kam auch der Arm mit raus.
Superwoman. Wir sind gespannt,
Superman.
Was aus ihr wird. So geboren wird, der hat was vor.
Und in dem Moment dachte ich mir eigentlich, das Köpfchen ist da. Ja. Dachte ich mir, in dem Moment, wo das Köpfchen da ist, da müsste doch dann die Dehnung sich weniger anfühlen. Das müsste doch dann jetzt kurz nachlassen. Hat es aber nicht. Aber wahrscheinlich, weil halt auch noch die Schulter und der Arm mit raus war. Mit der nächsten Welle war sie dann aber auch ganz da. Mein Mann hat sie aufgefangen. Sie ist direkt in seine Arme geboren.
Oh, wie schön. Und du warst im Vierfüßler oder in welchem?
Ich war im Vierfüßlerstand.
Warst du noch?
Die ganze Presszeit über.
Ja.
Genau, und das Pressen. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich in der Badewanne habe ich auch schon den Druck nach unten gespürt, aber da habe ich einfach nur geatmet. Und als die Fruchtblase offen war, da dachte ich so, okay, jetzt geht's wahrscheinlich auch so in die Richtung Pressen. Auch wenn das bei der ersten Geburt ich gar nicht so richtig wusste, was ich da jetzt eigentlich anspannen soll. Und irgendwann hat der Körper, würde ich sagen, hat das einfach von selber gemacht.
Ja, ich erinnere das auch so bei meiner ersten Geburt. Da war die Austrittsphase 2 Stunden lang ungefähr. Und am Anfang habe ich das nicht richtig verstanden, was mein Körper da will. Und dann habe ich so versucht, da irgendwie nach unten hinzuschieben, aber nicht so aus so einer Körperinformation heraus. Das ist erst zum Ende der Geburt dann immer klarer geworden, was der Körper da gerade möchte. Bei den weiteren Geburten konnte ich mich überhaupt nicht wehren, in Anführungszeichen, gegen diesen Pressdrang, der total überwältigend war. Aber das ist oft so, dass bei zweiten und dritten Geburten das auch gar nicht so lange dauert, dieser Weg durch den Geburtskanal. Also es war bei meiner zweiten Geburt dann, glaube ich, nur noch so vielleicht 5 Wellen oder so. Also gar nicht mehr lang. Und bei der kleinen, großen, also meine kleine, aber größtes Baby am Ende, war es auch nicht länger als das. Ja, also nicht besonders lang.
Ja.
Und bei dir, weißt du noch, wie lange es war, die Pressphase?
Sie ist um 19:38 Uhr geboren, also wirklich die, ich glaube, aktive Pressphase waren 40 Minuten.
Wahnsinn, das ist richtig, richtig gut, richtig schnell.
Das ist richtig schnell.
Waren alle überrascht. Kaffee war noch warm, konnten sie weiter trinken.
Und dann war sie da und mein Mann sagt, wir haben eine Tochter. Und tatsächlich ich habe mir so viele Geburtsschilderungen oder auch wenn ich Geburtsberichte gehört habe, wenn die Frau dann beschreibt, wie das Baby da ist. Ich habe so oft als Schwangere mitgeweint und in meiner eigenen Geburt so war ich irgendwie so völlig pragmatisch. Ich so, ja, pff, endlich raus. Das war erstmal so. Und aber dann total schön. Dann habe ich sie gleich auf den Bauch bekommen und alle sind Doula und Hebammen und die Schülerinnen sind alle wie so einen Schritt zurückgegangen und dann hatten wir nur Zeit zu dritt, einfach ganz schön zu bonden, anzukommen. War alles gut mit ihr und einfach traumhaft schön. Gerade an dem war gerade Sonnenuntergang, dann schien so die Abendsonne rein und es war die Vollmondnacht.
Ach krass, ja.
Also sie ist wirklich an dem Abend, der Vollmond ging gerade auf.
Also das ist schon einiges, was man Schönes in ein Büchlein reinschreiben kann für deine Tochter, so wie sie geboren ist mit dieser rausgestreckten Faust als Superwoman in der Vollmondnacht. Es sind schon einige coole Symbole mit drin, würde ich sagen. Ja.
Total, ja. Und dann hatte die Plazenta war, davor hatte ich auch irgendwie ein bisschen Bedenken, das ging aber auch total einfach. Hatte ich dann noch einen Eimer, habe ich mich über den Eimer gehockt, dann kam die Plazenta raus und meine Hebamme, die hat auch schon über 350 Geburten gesehen. Wie so, du bist erst meine zweite Patientin, die das so selbstständig einfach gerade selber macht. Ja. und hat einfach auch gut funktioniert. Und dann hat sie noch nach Geburtsverletzungen geguckt und zwar, und sie sagte, hey, da ist wirklich nur oben zwei ganz, ganz dünne kleine Risse, würde ich nicht mal nähen. Der ganze Damm ist heile. Also auch noch mal da so ein Glück gehabt. Da fühle ich mich ganz, ganz, ganz beschenkt für.
Ja, ich habe jetzt von der Hebamme gehört und deswegen sage ich das öfter hier jetzt mal im Podcast, weil ich das nicht wusste und ich finde, es ist so krass, das zu wissen. Das war ein Interview gewesen mit Marisa Fiege, mit der Hebamme. Und die sagte mir, dass wenn die Frauen selber das Köpfchen fühlen, wenn es kommt, meistens kaum oder keine Geburtsverletzungen entstehen, weil man dadurch genau spürt, was gerade ist und das Tempo reguliert. Und das fand ich halt mega interessant. Also, dass man quasi selber als Gebärende einen guten Dammschutz machen kann. Ich glaube, man darf da auch gerne den Hebammen vertrauen. Also ich hatte immer tolle Hebammen für den Dammschutz. Nur so als zusätzliche Info. Also wenn man, wer weiß, ne, welche Geburten jetzt alle dann noch anstehen von den Frauen, die gerade zuhören. Für die ein oder andere ist das vielleicht ganz interessant zu wissen, dass dieses selber fühlen und sozusagen führen da noch unterstützen kann.
Total. Also ich konnte es auch fühlen, wie das Köpfchen so ein Stück weit mehr rauskam, wie ich so ein Stück mehr Köpfchen in meine Hand bekommen habe.
Ja.
Ab einem bestimmten Punkt konnte ich dann nicht mehr, weil ich ja im Vierfüßlerstand war und dann ja nur noch einen Arm zum Abstützen hatte. Ja. Aber für den Großteil, glaube ich, der Austrittsphase habe ich, oder wo man das Köpfchen schon fühlen kann, habe ich es gefühlt und dann für das, glaube ich, letzte Stück brauchte ich noch meine zweite Hand.
Ja, aber dann war das vielleicht sogar so, ne, dass du da schon den Dammschutz auch gemacht hast, ein Stück weit.
Ja.
Richtig toll. Ja. So unwissentlich.
Ja, total. Und dann am Ende, dann haben die Hebammen natürlich auch noch kurz untersucht und gewogen, gemessen, alles hat das gemacht. Und dann fragte mich die Hebamme noch, möchtest du wissen, bei wie viel Zentimetern du warst, als ich angekommen bin? Ich so, ja, auf jeden Fall. Dann sagt er, warst du bei 8 Zentimetern.
Wahnsinn.
Ich glaube, ich habe fast noch nie jemanden so ruhig bei 8 Zentimetern gesehen. Aber sie hat auch definitiv noch nie jemand gesehen, der sich mit der friedlichen Geburt vorbereitet hat.
Ja, eben. Weil das ist tatsächlich was nicht immer so ist, aber doch recht häufig. Das liegt auch an dieser besonderen Atemtechnik, die ich ja vermittle. Oft sind die Frauen wirklich sehr, sehr ruhig in dieser ganzen Eröffnungsphase. Wie gesagt, es muss auch nicht sein. Also sind auch manche Frauen total laut und das ist auch richtig und gut. Also jede so, ne, wie es rauskommt aus dem Körper, das ist alles richtig. Also friedlich bedeutet nicht immer leise. Aber es ist oft erstaunlich leise und dann werden die Frauen auch manchmal nicht richtig eingeschätzt, wie weit sie sind. Also da immer gut aufs eigene Gefühl hören. Also wenn, und du hast was ganz Entscheidendes gesagt, nämlich du hast dich ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr wohlgefühlt und nicht mehr sicher gefühlt. Du hast das Gefühl, ich möchte, dass jetzt noch jemand draufschaut. Mhm. Und das ist der Punkt, wo dann eben wirklich man sich aufmachen sollte ins Krankenhaus oder Geburtshaus oder eben die Hebamme anrufen soll für die Hausgeburt. Also genau dieser Punkt, und der kommt bei fast jeder Gebärenden irgendwann, dass man sagt, so ja. Und jetzt, bei aller Liebe, fühle ich mich gerade nicht mehr so wohl oder nicht mehr so sicher, und dann aufbrechen oder anrufen.
Ja, und es hat einfach total Ruhe gegeben zu wissen, ja. Hey, die sitzen da unten, die trinken Kaffee, die lassen uns hier ganz in Ruhe machen, aber sobald irgendwas wäre, sobald irgendwas komisch wäre, sind die da und haben einfach auch eine wahnsinnige Erfahrung. Normalerweise ist es hier auch so mit den Hebammen, dass die für eine Hausgeburt, für den Moment der Geburt noch eine zweite Hebamme dazu holen. Da hatten sie sich zeitmäßig aber auch natürlich wieder ja. verschätzt bei mir. das heißt, die zweite Hebamme hat es nicht pünktlich geschafft, aber es ja, war ja. auch die Schüler, hast du ja. die Sonne im Gesicht. Da war genau. die Schülerin da und die Doula auch da, von daher war das, hat das alles gut geklappt, aber die Idee ja. ist sonst, dass dann eine Hebamme sich um die Mutter kümmern kann, eine Hebamme um das Kind, falls ja. es nötig ist. Und genau, aber dafür ist meine Tochter zu schnell gekommen.
Ja, genau, genau. Du hast es halt einfach auch so gut, du bist diesen Berg so gut bestiegen. Also ja. du hast so viele Sachen gut selbstständig machen können. Und wenn man überlegt, du hast ja am Abend vorher, hatte ja schon die Geburt eigentlich angefangen mit dieser mit der Latenzphase, und du bist schon durch die ganze Nacht gegangen, hast dann so morgens nochmal so einen kleinen Powernap gehabt und dann ging es weiter bis zum Abend. Das ist ja eine irre lange Zeit, die du da dich wirklich gut selbst begleitet hast. Ne? Wenn man da jetzt die meiste Zeit eine Hebamme dabei gehabt hätte, dann wäre das für dich auch anstrengend geworden. Also ja, es ist halt toll, wenn man so lange sich selbst gut begleiten kann einfach und weiß, was man machen kann bei der Geburt. Genau. Total schön.
Ja, und wenn wir noch einfach auch mein Mann an meiner Seite zu ja. haben, der so genau. unterstützt hat. Ja.
Ja, genau, genau. Und wenn man nochmal den Bogen schlägt hin zur möglichen Alleingeburt, hast du jetzt eigentlich ja auch schon was dazu gesagt, wo du meinst, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, da ist jemand unten und man könnte genau. sofort die Fachfrau dazu rufen. Und auch nochmal kurz als Info für alle, die sagen, ja, aber was ist denn mit dem Arzt? Es muss doch eigentlich ein Arzt oder eine Ärztin dabei sein. Für die Geburt sind die Hebammen die medizinischen Fachleute. Also das ist ganz, ganz wichtig. Die können eine vaginale Geburt wunderbar begleiten, begleiten auch übrigens eine Bauchgeburt oder einen Kaiserschnitt im Zweifel. Sie sind auch mit drin im OP und sie sind eben wirklich die medizinischen Fachleute rund um die Geburt. Und wenn sie merken sollten, es ist irgendwas unsicher, würden sie dann eben in ein Setting wechseln, wo man dann möglicherweise bei einer Komplikation an das Ärzteteam übergeben würde. Aber bis dahin sind die Hebammen genau die richtigen, ja. Darf man sich gerne sehr wohlfühlen und sicher mit einer Hebamme.
Ja, ja. Und für mich war es einfach genau das richtige Gefühl von ich habe so meinen Mittelweg gefunden. Ich habe die da, die sind entspannt da unten. Ja. Und wir können die jederzeit rufen. Und für viel mussten sie nicht tun. Das war, glaube ich, und was auch noch schön zu hören war, die Schülerin sagte, sie hatte gerade die letzten, ich weiß nicht wie viele Geburten, die sie begleitet hatte, waren im Krankenhaus und waren auch eher schwierig und komplikations- und interventionsreich. Mhm. Und sie sagte, oh, es war so schön, es war mir eine Ehre, deine Geburt mitsehen zu können, weil das mehr so das ist, weswegen sie auch Hebamme werden wollte.
Na klar.
Und sagt, sie hat ihr noch ein gutes Gefühl gegeben. Das war auch schön, weil vorher war ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich eine Studentin dabei haben möchte. Mm. Noch ein extra Mensch und ne, ich wollte es eher klein halten. Das Haus war klein. Aber ich bin total froh, dass sie dann doch dabei war. Und ja. Und es hat mich auch überhaupt gar nicht gestört. Also es war total fein.
Toll. Ja, es ist natürlich ganz toll, gerade für eine junge, angehende Hebamme, sowas eben auch erleben zu können und zu sehen, wie schön Geburten auch sein können. Und zwar, das finde ich auch ganz spannend, dass du sagst, ihr redest so gerne von deiner Geburt und es war so ein schönes Erlebnis. Und wenn man jetzt noch nie ein Kind bekommen hat, könnte man ja denken, hä, aber sie hat doch gesagt, das hat auch voll weh getan. Also wie kann denn das sein, dass etwas so schön ist und weh tut? Vielleicht magst du da noch
das drauf eingehen. Ja, weil das, weil ich einfach den Geburtsschmerz, ich würde sagen, der war schon auf jeden Fall gedämpft durch die Hypnose. Und trotzdem auch in den Momenten, wo ich, das ist auch ganz lustig, direkt nach der Geburt habe ich das noch als viel schmerzhafter betitelt, als schon 1-2 Wochen später und jetzt noch mal viel später, ist schon so, ja, das war intensiv, aber ja.
Ja, ja.
Also es ist ganz anders abgespeichert. Und es fühlt sich halt nicht falsch an, es fühlt sich nicht kaputt an, es fühlt sich nicht, als wenn ich mir den Knöchel verstaucht habe an, sondern das ist gerade genau richtig so. Und es ist intensiv und
ja.
Ich würde schon einfach ehrlich sagen, bei mir in der Kategorie von schmerzhaft gewesen, vor allem die Austrittsphase. Aber es ist trotzdem genau richtig so.
Ja, genau. Und das finde ich ist eben wirklich der große Unterschied. Es geht in der Regel bei einer vaginalen Geburt ja nichts kaputt. Und das, wenn man eine gute Geburt erlebt, also man kann ja auch schreckliche Geburten erleben, das habe ich ja auch sehr schön vorgemacht, wo sich die Schmerzen nicht gut anfühlen, aber wenn man eben in dieser Superkonzentration ist, in die unser Körper ja auch natürlicherweise auch rein möchte bei der Geburt, also was ein natürliches Schmerzmittel ist, wenn man das macht, und das höre ich immer wieder von den Frauen auch, die das beschreiben, ist es eben kein Gefühl von, es geht was kaputt. Und dadurch auch nicht das Gefühl von, ich will hier weg oder ich halte es nicht aus oder irgendwas, sondern es ist gut machbar. Mhm. Ja. 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 Total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Julia, für deine wirklich schöne Geburtsgeschichte, die du mitgebracht hast.
Ja, danke, dass ich das teilen durfte.
Ja, wirklich so gerne. Ich glaube, dass das ganz vielen Frauen einfach eine wunderschöne Inspiration ist oder ein wunderschönes Gefühl macht von, wie Geburt sein kann und hoffentlich auch ganz viel Angst nimmt davor. Also ich bin so dankbar, dass so viele Frauen ja auch die Geburtsberichte einschicken. Wir haben ja auf der Website über 1000 Geburtsberichte, wo man auch so filtern kann nach zum Beispiel Beckenendlage, Zwillingsgeburt, keine Ahnung, Bauchgeburt, was auch immer einen gerade interessiert. Und es sind so viele auch hier im Podcast. Jeden Monat haben wir jemanden, der über die Geburt spricht und wir kriegen ganz viele Zuschriften. Oh, darf ich auch über meine Geburt sprechen? Und das ist natürlich eine Wahnsinnsbewegung. Also neben den ganzen Filmen, die es so gibt, Spielfilmen, wo Geburten so fürchterlich dargestellt werden, haben wir sowas, was wir dem so entgegensetzen. So, denkt nicht, dass Geburt so furchtbar sein muss. Also klar gibt es das alles auch, aber es gibt eben auch das andere. Und ja, ihr habt alle so viel auch selbst in der Hand. Nicht alles, sicherlich, weil der Geburtsberg ja so individuell ist. Und das hast du ja auch so schön gesagt, Juliane, dass du auch dankbar bist, dass es komplikationslos war und so weiter. Manche Geburtsberge sehen da nochmal anders aus. Und auch bei Komplikationen habe ich so die Erfahrung gemacht, dass man so viel tun kann, um besser auch da durchzukommen. Also ja, das wünsche ich wirklich jeder Frau, dass sie sich so selbstbestimmt fühlen kann bei der Geburt.
Ja.
Wenn du jetzt deine Geburt in einem Satz zusammenfassen müsstest, also wie würdest du sie beschreiben?
Meine Geburt war meine absolute Traumgeburt. Die war friedlich und ruhig und dann kraftvoll und laut.
Ja, total schön. Ja, total schön, total schön. Mhm. Ich danke dir sehr, liebe Julia. Und gibt es noch irgendwas, also was du jetzt Hörerinnen, Hörern mitgeben möchtest?
Vielleicht einfach so, ja, okay, auch mit dem Plan B zu sein. Einfach rauszukriegen, was ist der Ort, wo ich mich sicher fühle und gibt es, kann ein Plan B auch okay für mich sein?
Ja. Ja, total schön. Ja, weil oft ist es so, dadurch, dass wir uns so, wenn wir uns so gut vorbereiten, auch auf alle Eventualitäten, dann kann auch unser Unbewusstes so loslassen. Und weil keine Angst mehr da ist. Also ich habe dann keine Angst mehr vor dieser Eventualität oder jener, weil ich habe für alles vorgesorgt. Und dann kann ich loslassen und dann darf die Geburt so kommen, wie es soll. So. Und
ja,
man geht dann einfach viel entspannter hinein in dieses Erlebnis, ja.
Ja, also ich glaube einfach, ich bin von sehr großer Angst einfach zu ganz, ganz viel Vertrauen gelangt in diesem ganzen, vor allem in dem mentalen Vorbereitungsprozess.
Ja.
Und ich bin trotzdem noch dankbar, dass ich keine Krankenhausgeburt hatte, weil für mich einfach Hausgeburt sich besser angefühlt hat. Und ja, und es gab aber, ich bin zu dem Punkt gekommen, wo es innerlich okay war.
Ja, ja, total schön. Ich danke dir sehr, liebe Julia. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Ganz liebe Grüße in die Ferne nach Toronto. Ja, das war's schon mit dem Geburtsbericht mit Julia. Ich fand ihn mega toll. Ich habe super gerne mit Julia gesprochen. Ein so angenehmer Mensch. Und der Geburtsbericht war auch so berührend. Und ich hoffe, er hat auch dir gut getan. Schreib uns gerne. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, alles, wo auch immer du dich regst, hilft uns. Hilft, dass diese Inhalte sich verbreiten. Hoffentlich viele Frauen auch erreichen, die gerade schwanger sind. Sodass sich mehr und mehr das Mindset auch ändert. Und wir uns auf positive Geburten einstellen und auch wissen, wie wir das genau machen können. Und wie gesagt, wenn du Lust hast, lad dir meine App runter, da findest du den kostenlosen Schnupperzugang, der ist absolut unverbindlich, kostenlos und du kannst da sogar auch mal hineinschnuppern in so eine Hypnose. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich und bis bald, deine Christine.